Ich widerspreche dir irgendwie kontinuierlich, das soll gar kein Muster werden. Aber ich glaube nicht, dass man motivieren kann. Ich würde nur behaupten, dass, also ich glaube auch nicht an diese Unterscheidung zwischen intrinsischer und extrinsischer Motivation.
Das ist interessant, das muss man jetzt.
Ja, ich glaube eher tatsächlich einfach, Menschen sind motiviert und du kannst nur demotivieren. Und die Aufgabe eines Unternehmens ist tatsächlich, den Leuten ihre Motivation, mit der sie kommen, nicht zu nehmen.
Hallo, herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Talente-Podcasts. Ich bin Michael Assauer und ich möchte dir dabei helfen, die besten Mitarbeiter für dein Unternehmen, für dein Team zu finden, sie gut zu führen und sie lange zu binden. Wenn du diesen Podcast oder diese Folge mit Bekannten, Kollegen, Freunden teilen möchtest, dann kannst du dafür ganz einfach den Link talente.co/podcast benutzen. Mein Ziel ist es ja immer, kurze, knackige Tipps und Tricks euch an die Hand zu geben, die du sofort bei dir im Team, sofort bei dir in der Firma implementieren kannst, ohne großartigen Aufwand, ohne großartige Kosten. Und die sammle ich ja alle, einerseits aus meiner eigenen Erfahrung, andererseits aber auch Tipps und Tricks von den ganzen großartigen Interviewpartnern, die ich bei mir im Podcast habe. Die schreibe ich auf, diese Tricks. Und die packe ich in eine E-Mail rein. Und einmal die Woche schicke ich eine E-Mail raus mit den drei besten Tricks zum Finden, Führen und Binden der besten Mitarbeiter. Und wenn du diese E-Mail einmal die Woche von mir bekommen möchtest, natürlich kostenlos, spamfrei, jederzeit abmeldbar, ist klar. Dann kannst du einfach auf talente.co/infoletter gehen und da deine E-Mail-Adresse eintragen.
So, heute ist eine ganz besondere Folge, denn es ist mal wieder eine Interviewfolge. Und ich bin wirklich sehr, sehr froh, hier einen super hochkarätigen Gast heute bei mir sitzen zu haben. Und zwar ist das der Steffen Behn von der Kartenmacherei. Steffen ist CTO von der Kartenmacherei, heutzutage auch Mitgründer und CTO vom Company Builder Better Ventures. Da reden wir gleich nochmal kurz drüber, was es damit auf sich hat. Die Kartenmacherei, wem das noch kein Begriff ist, sollte auf jeden Fall nicht so bleiben, denn es ist schon eine sehr, sehr spannende Story, die dahinter steckt. Es ist im Prinzip ein Online-Shop für individualisierte Gruß- und Einladungskarten. Heute hat die Kartenmacherei 190 Mitarbeiter verteilt auf drei Standorte. Der Umsatz letztes Jahr lag bei 40 Millionen Euro. Und Steffen, du warst früher im Konzern bei BMW, hast da Product Management gemacht und dann bist du bei deinem Bruder Christoph Behn eingestiegen als CTO bei der Kartenmacherei. Hallo erstmal und vielleicht erzählst du uns nochmal kurz so ein bisschen, was die Kartenmacherei genau ist, was die Story dahinter ist und natürlich auch, was es jetzt mit eurem Company Builder Better Ventures auf sich hat.
Cool, moin erstmal. Vielen, vielen Dank für die Blumen. Da kann man ja fast hochrot anlaufen. Ich freue mich natürlich erstmal super für die Einladung und über dieses spannende Thema sprechen zu können. Kartenmacherei, ja, was machen wir? Wir drucken Karten. Wir legen immer ganz gerne Wert darauf, erstmal zu beschreiben, was für Karten. Wir machen keine Google Maps oder etwas dergleichen, sondern wir machen eigentlich ganz klassische Printprodukte, Hochzeitseinladungskarten, Geburtskarten, Weihnachtskarten etc. Und das ist auch tatsächlich immer noch unser Hauptfokus. Das ist das, was die Kartenmacherei im Großteil macht. Dann nebenher noch so ein bisschen Kalender, aber der Hauptfokus liegt weiterhin auf Karten. Mhm. Das haben wir die letzten 8 Jahre gemacht und Ende letzten Jahres haben wir eben das, was du gerade auch schon angesprochen hast, Better gegründet oder Better Ventures. Das ist im Prinzip zwei Sachen gleichzeitig. Das ist einmal im Prinzip eine Holding über der Kartenmacherei. Und vor allem haben wir es aber gemacht, damit wir uns eben auch auf neue Dinge fokussieren können, um Dinge neben der Kartenmacherei, neben dem, was wir als Core bezeichnen, Innovationen betreiben zu können und neue Produkte für unsere Kunden entwickeln zu können. Genau.
Mhm. und geht es dabei vor allen Dingen darum, Produkte zu entwickeln, die gute Verticals zur Kartenmacherei sein können und sich an die gleiche oder ähnliche Zielgruppe richten, oder seid ihr doch offen für ganz andere Sachen?
Ja, wir sind eigentlich, sagen wir, wir wollen uns im Prinzip auf wenigen Dimensionen von der Kartenmacherei wegentwickeln. Das heißt, entweder sind es die gleichen Kunden, es könnte aber auch einfach dieselbe Technologie sein oder dasselbe Tech-Produkt, was im Hintergrund ist. Also das Beispiel wäre B2B, White-Label-Shop für Dinge anzubieten, aber hauptsächlich ist der Fokus ganz klar auf Hochzeit und Moms, genau.
Cool. Ich weiß ja, ein Herzensthema von dir, das ist alles, was sich so rund um das Thema New Work dreht.
Ne? Ich muss schmunzeln, aber machen wir weiter. Ja.
Genau. Was bedeutet das denn für dich? Was ist denn New Work eigentlich?
Ganz winzig kleine Unterbrechung. Gib mir 30 Sekunden. Wenn du mit dem Gedanken spielst, beim Steffen, also bei der Kartenmacherei, individuell gestaltete Einladungs- oder Grußkarten, zum Beispiel für eine Geburt, für eine Hochzeit, für einen Geburtstag oder für irgendeinen sonstigen Anlass zu kaufen, dann würde ich mich super darüber freuen, wenn du dafür den Link talente.co/Kartenmacherei benutzen würdest. Das ist nämlich ein Affiliate-Link und damit unterstützt du dann ganz nebenbei noch hier diesen Talente-Podcast und das Talente-Magazin, ohne dass du am Ende bei der Kartenmacherei mehr zahlst. Also ganz einfach über talente.co/Kartenmacherei auf die Seite von der Kartenmacherei gehen, wenn du beim Steffen schöne, individuell gestaltete Karten bestellen möchtest. Vielen Dank dir.
Ja, ich werde jetzt einen Teufel tun und den Begriff definieren. Leute, die mit mir zusammenarbeiten, wissen, dass ich den Begriff auch nicht besonders, ich bin kein großer Fan von dem Begriff. Zumindest haben wir nie angefangen und gesagt, wir wollen New Work machen, sondern wir haben sukzessive angefangen, einfach Dinge anders zu machen und Dinge zu hinterfragen, die der Status quo sind und wie als gegeben hingenommen werden. Und irgendwann kamen wir dann auf den Punkt, dass das, was wir da machen, New Work ist. Und das ist mir auch immer enorm wichtig. Wir machen eben nichts, um irgendwo uns das Label draufdrücken zu können, wir sind New Work, sondern wir machen eben Dinge anders. Das, so bezeichnen sie sich eigentlich immer. Und was New Work für mich bedeutet, ist einfach die Dinge, die in vielen eingerosteten großen Unternehmen, aber auch in kleinen Unternehmen fest eingefahren sind, ja, zu hinterfragen und zu sagen, macht das eigentlich Sinn oder ist es nur irgendeine alte Lehre, die von vielen Leuten gelebt wird, und können wir da nicht Dinge besser machen? Und vor allem, meistens ist es dann, glaube ich, menschlicher.
Ja. Und was könnten das zum Beispiel so für Sachen sein, die eingefahren, eingerostet sind, die vielleicht schon immer so gemacht werden, die man mal hinterfragen sollte?
Also es dreht sich am meisten meiner Meinung nach um die klassische Hierarchiepyramide, ne? Dass irgendwie irgendjemand in einem Wissensmonopol sitzt am oberen Ende und die Entscheidung trifft und darunter tayloristisches Ausführen der Arbeit stattfindet und keine Entscheidungen getroffen werden können, weil darüber keine Befugnis besteht. Ein alter Spruch, den ich in meiner alten Zeit kennenlernen durfte, war Obersticht unter am Ende einer Diskussion. Egal, ob die Argumente gewonnen haben oder nicht. Das ist für mich eigentlich so der Kernpunkt. Und davon kannst du ganz, ganz, ganz viele, glaube ich, Dinge ableiten, wie Teams zusammenarbeiten sollten, wer über Urlaub entscheidet, im Zweifel sogar auch, wer über Gehalt entscheidet, wie Entscheidungen getroffen werden.
Ja, okay, verstehe. Obersticht unter, das ist vielleicht auch schon tatsächlich ein ganz geiles Stichwort, was das Wort ist. Denn wir haben im Vorgespräch uns ein bisschen darauf geeinigt, wir wollen so auf das Thema Lateral Leadership etwas näher eingehen. Ne?
Fancy Begriff.
Ja. Auch wieder ein fancy Begriff. aber wahrscheinlich so dieses Lateral Leadership gehört halt auch irgendwo so in diesen Kosmos des Buzzwords New Work mit rein. Das ist halt eine Komponente davon. Ne? Und wenn man sich jetzt lateral mal irgendwie übersetzt, dann heißt das ja sowas wie irgendwie so seitlich, quer, irgendwie neben, ja, neben Leadership könnte man vielleicht, neben Führung könnte man vielleicht sagen. Die offizielle Definition davon ist ja sowas wie Führung ohne disziplinarische Weisungsbefugnis, würde man vielleicht sagen. Ne? Was genau bedeutet denn Lateral Leadership für dich? Mhm. Und warum ist dieses Thema so wichtig, wenn man Dinge hinterfragt, eingerostetes, das Wissensmonopol vielleicht ein bisschen aufbrechen will? Warum ist dann Lateral Leadership so wichtig?
Ja, ich spreche mal ganz gerne ein Beispiel, und mein Lieblingsbeispiel dafür ist ja eigentlich, dass in dem klassischen Konstrukt im Zweifel der beste fachliche Mitarbeiter irgendwann gefragt wird oder die Erwartungshaltung entwickelt, dass er dann Teamlead wird. Mhm. Und als Teamlead trifft er dann die Entscheidung und muss ein Team führen und ein Team weiterentwickeln und bewerten. Und da kommen halt ganz, ganz, ganz unterschiedliche Führungsqualitäten zusammen. Meiner Meinung nach auch, nachdem wir uns letztes Jahr mit dem Thema Gehaltsmodell auseinandergesetzt haben, auch sehr viele Zielkonflikte. Und dann kann man sich die Frage stellen, ob denn wirklich das sinnvoll ist, dass eine Person eben all diese Dinge zueinander bringen muss oder ob das unterschiedliche Richtungen geben könnte. Ne? Also ist denn die im Zweifel fachlich beste Person auch die beste Person, um ein Team zu führen? Und ich bin der Meinung, nein. Und das gibt halt beiden Seiten wiederum, also der Firma und auch dem Individuum, glaube ich, einen riesen Vorteil, weil der Mitarbeiter hat ein deutlich größeres Spektrum, in das er sich weiterentwickeln kann, was auch vielleicht seiner Personality viel näher kommt, auf Stärken konzentrieren versus Schwächen irgendwie zu überkommen. Und die Firma hat nicht diese eine Person, die tatsächlich für alles verantwortlich sein muss und an der halt so viel hängt.
Ja, verstehe. Was muss denn die Person haben, die sowas wie ein Teamlead, eine disziplinarische Führungsperson dann sein sollte, wenn es nicht unbedingt die fachlich beste sein soll?
Meiner Meinung nach vor allem das, was häufig als Empathie bezeichnet wird. Im Prinzip mit dem Team das Team verbessern, mit jedem Individuum, am Individuum arbeiten. Auch sehr viel organisatorische Dinge, das bleibt leider nicht bei aus, aber es muss nicht eine hundertprozentige Aufgabe sein, mit der man sich zu 100% seiner 40-Stunden-Woche darum kümmert, eine Leadership-Rolle auszuüben. Also bei uns ist es der Chapter-Lead, ist ja im Prinzip die disziplinarische Führung, Chapter-Lead ist im Prinzip der funktionale Lead und der verwaltet eben auch das Team. Aber der arbeitet auch ganz normal im Team mit und verliert damit auch nicht den Kontakt zu dem eigentlichen Inhalt.
Verstehe. Okay, das heißt sozusagen, der disziplinarische Vorgesetzte, der arbeitet dann auch so etwas am Team. Mhm. Ne? Und dann hat man die andere Person, die dann eher vielleicht im Team arbeitet, die dann eher so der Lateral Leader wäre, richtig?
Genau, bei uns ist das aber eigentlich relativ losgelöst. Ne? Mhm. Wir nennen diese Rolle Developer Advocate in der Entwicklung zum Beispiel. Mhm. Das auch wieder da ein sehr, sehr schönes Beispiel. Da kam jemand, der war hat für ein paar Monate für uns als Freelancer gearbeitet und ich habe lange daran gearbeitet, ihn dazu zu gewinnen, zu uns zu kommen. Und Sebastian ist das, Sebastian Heuer. Und Sebastian hat damals gesagt, ja, aber ich habe eigentlich gar keine Lust auf diese organisatorischen Themen. Mhm. Und dann haben wir uns tatsächlich in, glaube ich, 2 oder 3 Terminen zusammengesetzt und angefangen darüber zu diskutieren, worauf er denn Lust hat. Und er hat durchaus Lust, inhaltlich ein Team oder einen Bereich voranzutreiben, im Sinne von wieder im Bereich Tech, Architektur mit zu definieren, auf Konferenzen unterwegs zu sein, auch die Firma nach außen zu repräsentieren. So alles so Dinge, die früher in einer klassischen Führungsrolle verankert wurden. Aber er hat eben gesagt, er ist jetzt nicht derjenige, der total viel daraus zieht, tagtäglich sich in Entwicklungsgespräche mit einzelnen Personen zu setzen. Und dann haben wir eben daraus diese Rolle kreiert und das hat sich absolut bestätigt. Also Ängste, die wir hatten, hat derjenige dann Credibility im Team, wenn er keine Führungsrolle offiziell hat und nicht in Personio als disziplinarischer Lead drin steht. Und ich glaube, ich kann fürs gesamte Tech-Team sprechen und auch für Sebastian, dass er das Problem auf jeden Fall nicht erfahren hat.
Mhm, ja. Okay. Und was würdest du jetzt sagen? Gehen wir mal davon aus, ein Team oder eine Firma möchte vielleicht eine Transformation in solch eine Richtung anstoßen. Und dann ist ja in der Regel schon die Erwartungshaltung so von den ja, in Anführungszeichen besten / seniorigsten Leuten im Team, von den fachlich besten Leuten, dass sie dann halt auch automatisch irgendwann auch so eine disziplinarische Führung bekommen. Wie kann man denn Wie kann man denn solche Leute sozusagen dann vielleicht motivieren, dass oder auch davon überzeugen, dass das vielleicht gar nicht so der logische nächste Schritt für sie wäre, sondern dass sie vielleicht in so einer Lateral-Leader-Rolle viel besser aufgehoben wären?
Ich würde tatsächlich gar nicht sagen, dass du sie motivieren musst, sondern ich glaube, du musst ihnen nur aufzeigen, dass das nicht der einzige Weg ist, weil sie im Zweifel gar nicht motiviert sind, in diese Richtung zu gehen, sondern sie sind der Meinung, dass das der einzige Weg in Anführungszeichen nach oben im Sinne von Weiterentwicklung, im Sinne von gehaltlicher Entwicklung, darf man natürlich auch nicht unterschätzen, innerhalb eines eingefahrenen Konstrukts sind. Mhm. Das heißt, wenn ich mit ihnen ins Gespräch gehe und auch in der Firma das Bewusstsein dafür verändere, dass an eine Rolle automatisch, also mit einer Rollenveränderung ist die einzige Möglichkeit, eben eine Gehaltsveränderung oder eine Verantwortungsveränderung zu erreichen, in eine Leadership, in eine Team-Lead-Rolle zu gehen, dann habe ich ein Problem. Und das muss ich, glaube ich, aufbrechen. Und das haben wir damit sukzessive gemacht. Also es war gar nicht so, dass das irgendwie durchaus geplant war, sondern es kam einfach Stück für Stück. Mhm. Ja. Aber ich glaube einfach, existierendes quasi Muster, Schemata aufbrechen, Denkmuster aufbrechen bei Leuten.
Akzeptieren solche Leute dann auch, wenn man sagt, hey, oder wenn die Leute selber feststellen, beziehungsweise wenn man gemeinsam mit ihnen feststellt, deine Rolle macht vielleicht mehr Sinn, Lateral Leader zu sein, akzeptieren sie dann auch vielleicht etwas juniorigere Leute oder so, oder vielleicht fachlich nicht so gute Leute, die dann irgendwann aufsteigen zum disziplinarischen Leader?
Ich glaube durchaus, weil die Leute sehr, sehr, sehr viel Wert darin sehen, wenn sich jemand um sie in Anführungszeichen kümmert. Und das klingt jetzt irgendwie despektierlicher, als es sein soll. Ne? Also einfach jemand, der Interesse daran hat, jemanden weiterzuentwickeln. Für mich schließt das eine das andere gar nicht aus, ob der eine jetzt fachlich besser ist als der andere. Das ist auch, glaube ich, immer schwierig zu beurteilen. Aber jemand, der total viel daraus zieht, tagtäglich in einer Architekturdiskussion zu stecken, ist vielleicht nicht derselbe, wie der daraus sehr, sehr, sehr viel Energie zieht, zum Beispiel einen Auszubildenden weiterzubringen. Das sind, glaube ich, einfach zwei unterschiedliche Charakterzüge, Personalities, die einfach auch entsprechend unterschiedlich bewertet oder eingestuft werden können, eingeordnet werden können.
Ja, verstehe. Erzähl doch nochmal jetzt, wie das bei euch organisatorisch Kartenmacherei jetzt aussieht. Also mit euren 190 Leuten, habt ihr das mittlerweile institutionalisiert, lateral und disziplinarisches Leadership irgendwie zu trennen bzw. pro Team aufzusetzen, oder wie macht ihr das genau?
Ja, also ist im Prinzip gibt es bei uns meiner Meinung nach vier Führungsrollen, wenn man so will. Und der erste ist, über den wir gerade eben schon gesprochen haben, der Chapter Lead. Das ist im Prinzip der funktionale Team Lead. Also das, was im Prinzip ist für ein Graphics Team, für ein Backend Team, für ein Frontend Team, für ein Content Team. Bei uns arbeiten die aber nicht in einem Team, sondern die sind eben aufgeteilt auf cross-funktionale Teams. Mhm. Bei uns heißen die Squads und Chapter. Wir haben da leider, muss ich dazu sagen, das Glossar von Spotify übernommen. Das ist ein Fehler, den ich gerne zurückdrehen würde. Genau, das ist im Prinzip die erste Rolle. Die zweite Rolle ist der, über den wir eben auch schon gesprochen haben, der im Prinzip fachliche Leader im Sinne von der bringt ein Thema voran, ist meistens auch der Most Senior im Zweifel auf diesem Thema. Inhaltlich, das ist bei uns der Advocat, den wir bislang noch nicht außerhalb von Tech ausgerollt haben, aber wir schauen uns das immer wieder an. Die dritte Rolle ist das, was häufig in Scrum-Teams als Product Owner bezeichnet wird, wird bei uns als Business Owner bezeichnet, weil bei uns wir einfach der Meinung sind, das ist kein Product, sondern es ist eigentlich eine P&L und damit ein Business, die verwaltet wird, nicht verwaltet wird, hoffentlich, vorangetrieben wird. Und das vierte ist tatsächlich der Agile Coach als Rolle über die Company hinweg. Dann gibt es natürlich noch sowas wie in Anführungszeichen Bereichsleiter, wo ich den Begriff schwierig finde. Bei uns heißen sie Tribe Leads und auch die sind meiner Meinung nach deutlich lateraler als ein klassischer Business Unit Lead. Genau.
Okay. Ja. Wie viele Chapter Leads circa würdest du sagen gibt
es? Das ist eine schöne Frage. Ich würde mal vermuten, so 10, 12. Zwei sind auch im Tandem unterwegs. Zwei Frauen in Teilzeit teilen sich eine Chapter Lead Rolle. Die Anna und die Angie. Also in Summe müssten es knapp über 10 sein.
Und dann Advokaten ungefähr?
Aktuell 2. Genau. Und Business Owner sind aktuell 4 und wir suchen weitere. Das ist eine Rolle, die wir relativ frisch neu besetzt haben. Mhm. Also es gibt auch noch einzelne Product Owner in reinen Tech-Teams, aber wir suchen momentan hauptsächlich Business Owner.
Okay.
Also kleine Unternehmer, wie wir immer so schön sagen, die aber die volle Verantwortung für einen Bereich übernehmen, ein Team übernehmen.
Ja, verstehe. Und Agile Coaches, habt ihr wie viele?
Aktuell 4 plus Chapter Lead.
Mhm. Genau. Okay. Alles klar. So, wie motiviert jetzt ein Lateral Leader seine Teammitglieder und kitzelt halt Bestleistung aus ihnen heraus, ohne oder alle wohl wissend, dass da halt null disziplinarische Führung im Spiel ist?
Ich widerspreche dir irgendwie kontinuierlich, das soll gar kein Muster werden. Aber ich glaube nicht, dass man motivieren kann. Ich würde nur behaupten, dass, also ich glaube auch nicht an diese Unterscheidung zwischen intrinsischer und extrinsischer Motivation.
Das ist interessant, das muss man jetzt.
Ja, ich glaube eher tatsächlich einfach, Menschen sind motiviert und du kannst nur demotivieren. Und die Aufgabe eines Unternehmens ist tatsächlich, den Leuten ihre Motivation, mit der sie kommen, nicht zu nehmen. Und meiner Meinung nach unserer Erfahrung und nach dem, was ich so gelesen habe, ist der beste Weg, das zu machen, einfach ihnen nicht zu viele Roadblocks in den Weg zu legen und im Prinzip ihnen im sinnvollen Maße aus dem Weg zu gehen. Ich rede jetzt nicht von voller Anarchie, aber genau, aus dem Weg zu gehen. Das heißt, was, um deine Frage zu beantworten, was muss eben ein Lateral Leader machen? Der beschäftigt sich meiner Meinung nach ganz sehr viel damit, die Leute nicht zu blockieren, also sie zu enablen, als sie zu blockieren. Ich glaube nicht daran, dass der in irgendeiner Weise irgendwie jetzt extrem motivieren muss. Glaube ich nicht.
Okay.
Er muss nur nicht demotivieren.
Verstehe. Das heißt, du sagst sozusagen, es gibt die natürliche Motivation und da kann man eigentlich nur demotivierend wirken, wenn man Steine in den Weg legt und ansonsten ist die Motivation automatisch da.
Es gibt Ausnahmen in sehr einfachen Tasks, irgendwie sehr repetitiv. Da kannst du durchaus durch das, was meisten Leute als extrinsische Motivation bezeichnen, eben Anreize schaffen, dass schneller gearbeitet wird, wenn eben nicht nachgedacht wird. Also sobald Kreativleistung in irgendeiner Weise vorhanden ist, und das ist eigentlich bei jedem unserer Jobs so, dann bin ich der Meinung, dass das relativ gut zutrifft. Ja.
Und wie kannst du jetzt als Top-Management dafür sorgen, dass möglichst wenige Blöcke, möglichst wenige Steine auf allen Ebenen den Leuten in den Weg gelegt werden?
Wenn ich das wüsste, nein, also ich glaube, da gibt es verschiedenste Hebel. Das erste ist mal tatsächlich, wie kann ich überhaupt im wirklichen Tagtäglichen, ist glaube ich der größte Punkt, crossfunktionale Teams, weil die einfach der größte Enabler dafür sind, dass Leute innerhalb dessen, wo sie arbeiten, auch die notwendigen Entscheidungen treffen können und möglichst wenige Abhängigkeiten nach außen haben.
Das würdest du schon sagen, das sind dann auch autonome Teams im Prinzip, die ihren Teil des Produkts wirklich gänzlich unter Kontrolle haben und autonom bauen können.
Ja. Genau, gänzlich nicht immer, weil es gewisse Grenzen gibt, aber ich sag mal so, wir schneiden einfach möglichst stark daran, dass man eben Bereiche sozusagen abgrenzen kann. Ich kann ein Beispiel nennen, bei uns ist ein Team beschäftigt sich zum Beispiel mit allen Produkten, die für Moms sind. So, das heißt, die haben eine Kundengruppe und an dieser Kundengruppe können sie eben Produkte entwickeln. Genau. Das ist, glaube ich, so der Kernpunkt.
Und werden diese Produkte dann auf eure Plattform draufgesetzt am Ende?
Genau.
Oder sind das jeweils immer eigene Produkte, die dann auch komplett getrennt sind, technisch vom Rest?
Genau, das ist, deswegen sagte ich, ganz ist es nicht trennbar. Erstens aus unserer Vergangenheit, ohne zu technisch werden zu wollen, aber es war im Prinzip, wir haben ganz einfach ausgedrückt, wir haben einen Online-Shop und dahinter stehen im Prinzip dann auch ein Server, wenn man so will. Das heißt, wenn mehrere Teams da reinarbeiten, dann werden die abhängig voneinander sein. Richtig. Das heißt, wenn der eine was kaputt macht, ist es auch für den anderen schlecht.
Der Monolith.
Genau, es gibt noch gewisse Monolithen im Hintergrund, nicht an allen Stellen, aber du kannst es eben trotzdem optimieren. Das, was da an Abhängigkeit noch besteht, versuchen wir dann eben weiterhin über diese funktionalen Chapter, über die im Prinzip hauptsächlich das Wie kommuniziert wird, wie arbeiten wir an etwas, wie programmieren wir, wie bauen wir Photoshop-Dateien, abgestimmt wird, um eben nicht das eine von dem anderen Team kaputt zu machen, wenn wir was bauen.
Okay.
Aber eine Sache würde ich ganz gerne noch einhaken. Yeah. Du hast gesagt, die autonomen Teams. Mhm. Wir sind von dem Begriff inzwischen ein bisschen abgewichen. Wir reden lieber von selbstorganisierten Teams, yeah, weil Autonomie tatsächlich nach unserer Erfahrung immer wieder zu Missverständnissen geführt hat. Also es,
welcher Art?
Es ging da häufig ganz gerne in Anarchie oder einfach unterschiedliche Erwartungshaltungen. Einige Leute haben eine ganz geringe Erwartungshaltung an Autonomie, andere sind der Meinung, sie müssen jetzt alles machen, ohne mit jemandem über irgendetwas zu sprechen.
Und wie forderst du das dann ein, dass diese Anarchie nicht mehr existiert, mhm, und dann weg von der Autonomie hin zur Selbstorganisation, aber dennoch Kommunikation, Alignment mit den anderen? Wie, mhm, funktioniert das dann?
Ich glaube, ein theoretischer Hintergrund, ich glaube, Daniel Pink hat es ganz gut heruntergebrochen, was Autonomie ist, um es mal ein bisschen plastischer zu machen. Das sind im Prinzip die 5 Ws, mit wem, wie, wann, wo und was ich mache. Wenn ich alles völlig frei entscheiden könnte, hätte ich 100% Autonomie. Und wenn man sich das die Frage stellt, dann ist man relativ schnell bei dem Bewusstsein, dass das in einer Organisation gar nicht geht. Du kannst nicht voll entscheiden, mit wem du arbeitest, ohne die Autonomie eines anderen zu beeinträchtigen, richtig? Und darüber einfach ein bisschen mehr Klarheit zu schaffen. Ein ganz explizites Beispiel ist, wenn du eine Entscheidung triffst, dann solltest du dir darüber im Klaren werden, was für eine Auswirkung diese Entscheidung hat und wie risikoreich sie ist. Und je weiter sie eben auf dieser Skala nach oben geht, desto mehr Leuten solltest du mal vorher ins Challenging gehen und rausfinden, ob das, was du als vorhast, auch das Richtige ist oder ob da Gefahren lauern, von denen du nichts weißt.
Mhm. Ja. Inwieweit helfen euch dabei zum Beispiel auch Prozesse, die ihr mit euren Teams oder die sich die Teams selbst geben oder die sich die Teams, mhm, auf die sich die Teams auch untereinander einigen, um auch halt an möglichst niedrigen Leveln schon Entscheidungen treffen zu können, entscheidungsfähig, ja, zu sein?
Genau, also auf der einen Seite gibt es dazu natürlich das, was irgendwie Team Mission Vision, über die sich einmal geeinigt wird, die dann steht, und dann kann man zumindest mal auf einem ganz groben Level sagen, arbeiten wir in diese Richtung, und das kann das Team dann auch selbst, das Team hat quasi ein Alignment darüber.
Mhm. Magst du eure Vision teilen?
Ja, also unsere Gesamt-Company-Vision, ja, also von Better, ist, dass wir mehrere Industrien, wie wir das mit der Kartenmacherei gemacht haben, mehrere Industrien zum Besseren verändern, mhm, relativ generisch. Mhm. Und dazu die Mission ist, dass wir das mit simplen, schönen und ehrlichen Momenten oder Situationen gestalten. Mhm. Also auf Englisch hört sich es mal ein bisschen besser an, ne? Aber, ja, aber man kann es auch nachlesen.
So wie Lateral Leadership.
Genau, so wie Lateral Leadership, ja, genau. Und dann haben einzelne Teams wiederum ihre runtergebrochenen Missions und Visions. Mhm. Zum Beispiel die Kartenmacherei ist relativ simpel. With us people print beautiful cards. Mhm. Aber das ist im Prinzip auch genau der Kern. Und darunter gibt es dann wiederum die quartalsmäßigen OKRs. Auch das ist wiederum eine Spielwiese, innerhalb derer man sich dann eben freier bewegen kann. Und noch wiederum auf kleineren Leveln, wie zum Beispiel einer Entscheidung, wenn eben unklar ist, ob ich diese Entscheidung selbst treffen kann, dann, oder beziehungsweise wie groß und wie risikoreich sie ist, mhm, dann versuchen wir den Advice Process anzuwenden.
Wie geht der?
Eigentlich relativ simpel, wie gesagt, wenn du, wobei das sage ich immer, das Team sagt immer, es ist nicht so simpel, aber wenn du im Prinzip in dieser Matrix weit nach oben rechts gehst, risikoreich und großer Impact, dann solltest du mit jemandem darüber sprechen, der ein absoluter Expert auf dem Thema ist.
Okay.
Entweder innerhalb der Firma oder außerhalb der Firma.
Mhm.
Du triffst trotzdem am Ende die Entscheidung. Das ist das Entscheidende. Also du gehst nicht, ich bin immer nicht so glücklich, wenn ein Teammitglied zu mir kommt und sagt, ey, ich möchte dem Advice-Process folgen und ich möchte mit dir ins Sparring gehen, und am Ende fragt, soll ich das machen?
Ja. Okay.
Und ich dann sage, möchtest du jetzt gerade, dass ich die Entscheidung für dich treffe, oder möchtest du mein Feedback haben zu, mhm, zu deinem Vorschlag?
Okay, ja, verstehe. Das ist wahrscheinlich auch so ein Vehikel für dich, um Mitarbeiter generell eher zu Mitunternehmern zu machen, oder? Statt einfachen,
genau,
Söldnern.
Ja, das ist das Ziel.
Genau, ja.
Das ist das Ziel, ja,
ja.
Es ist ja auch im Prinzip das, es ist das, über das Why zu kommen, über die Vision, um dann einen Buy-in zu haben und dass die Leute eben hier sind, weil sie mit an dieser Vision arbeiten möchten und nicht, weil ihnen jemand einen Auftrag gegeben hat und ihnen dafür Geld zahlt.
Mhm.
Also klar, das ist auch ein Kontrakt, den man eingeht, aber, mhm, das sollte nicht der einzige Grund sein, warum,
ja, okay,
wir hier zusammenarbeiten.
Da sind wir dann natürlich auch schon direkt wieder beim nächsten Buzzword, Failure Culture, Fehlerkultur.
Ja.
Manche sagen ja, das wäre auf Deutsch ein bisschen falsch übersetzt mit dem Wort Fehlerkultur.
Mhm. Das ist spannend. Ich sage, wir haben nämlich den Begriff schon versucht, auch wiederum eine neue Mitarbeit, relativ neu, die Carina.
Mhm.
Das war ein Case in unserem Recruiting-Prozess für Agile Coaching,
mhm.
war Fehlerkultur. Und dann hat sie gesagt, sie möchte nicht über Fehlerkultur, sondern über Verbesserungskultur
richtig,
sprechen.
Richtig, richtig. Ich glaube, die Kritiker, die das so anführen, die sagen auch genau das,
ja.
dass sozusagen der englische Begriff im angelsächsischen Raum eher wirklich dieses Lernen aus den Fehlern beinhaltet und im Prinzip so die Ansage, wir können mal einen Fehler machen, dann müssen wir auch daraus lernen und dürfen diesen selben Fehler nicht nochmal machen.
Genau.
So. Und der deutsche Begriff Fehlerkultur enthält halt diesen Zusatz nicht unbedingt. Den kann man halt theoretisch platt übersetzen mit Jo, Fehler sind erlaubt.
Exakt, genau. Und das würde ja auch wiederum implizit bedeuten, es gibt keine schlechten Fehler. Und dem würde ich absolut widersprechen wollen. Also es gibt schlechte Fehler.
Mhm.
Und zwar repetitive Fehler oder wenn Leute einfach nicht nachgedacht haben.
Ja.
Wenn jemand nach seinem besten Wissen und Gewissen einen Fehler macht, dann hilft uns dieser Fehler im Nachhinein, weil wir daraus lernen können und jemand Zweites muss den gleichen Fehler nicht nochmal machen.
Richtig.
Aber gerade über diese 8 Jahre ist eines der frustrierendsten Dinge, muss man ganz ehrlich sagen, immer wieder das, was glaube ich klassisch, in der Uni habe ich es mal als Wissensmanagement gelernt, im Prinzip die Learnings aus den Fehlern auch in die Köpfe aller zu bringen.
Ja, genau.
Aber das ist, wenn du da eine Lösung für hast, sag mir gerne Bescheid.
Genau, das wäre natürlich auch meine nächste Frage gewesen.
Schön,
aber das ist zum Beispiel natürlich auch eins dieser coolen kleinen Produkte, wo man drüber nachdenken kann, wie man sowas in Zukunft einfach in der Company sharen kann. Ne? Wir haben von dem Vorgespräch drüber gesprochen, was ich mir so vorstelle, was in Zukunft noch alles so mit auf die Talente-Plattform drauf könnte. Und nach genau solchen kleinen Produkten, die solche großen Probleme am besten super easy lösen, halte ich halt Ausschau. Ne?
Genau.
Was könnte ein so ein Problem sein, was potenziell so ein Produkt lösen könnte?
Genau, es gibt nämlich schon viele Lösungen, die nicht funktionieren.
Genau, das ist natürlich
wir haben mal so eine Wissensmatrix probiert und so, das sind halt alles irgendwie, das funktioniert nicht, meiner Meinung nach.
Genau, oder halt irgendwelche Confluence-Pages oder so, oder irgendwann.
Die benutzen 15 Leute und
genau, ein riesen Overhead. Ja, ist spannend und ja, da ist
also was glaube ich hilft, wir sind in so einer Austauschgruppe, die bezeichnet sich als Org Exchange Group, das ist sehr hilfreich, da sprechen wir einmal pro Quartal mit einigen Unternehmen, sehr vertrauensvoll, 1,5 Tage, das ist Spotify, Zipgate, Genius München, Zalando und noch ein paar andere und da hat Spotify so schön ein Beispiel gesagt, dass da versuche ich gerade hinzukommen. Und zwar ist bei Spotify wohl Teil des Onboardings, die machen ihr Standard-Onboarding für jeden neuen Mitarbeiter 2 Wochen irgendwie ein paar Termine am Anfang, aber einmal pro Quartal, glaube ich, oder pro halbes Jahr wird sich getroffen. Und dann kommt immer noch einer der ursprünglichen Gründer, der eigentlich gar nicht mehr Teil von Spotify ist und der hat einen Blog von einer Stunde und der heißt einfach nur War Stories of Spotify.
Nice.
Und was der macht, ist Storytelling.
Ja.
Und er überzieht jedes Mal 3 Stunden, das soll wirklich Programm sein und es stört keinen.
Ja.
Und warum glauben die, dass das so wichtig ist? Weil eben dadurch, das ist quasi das Why von Spotify wird darüber gebracht. Warum machen wir Dinge heute so, wie wir sie machen? Und ich glaube, da sind wir noch nicht besonders gut und da versuchen wir, mein Bruder hat mal einen Artikel in unserem internen Workplace gepostet, warum wir überhaupt Kartenmacherei machen und warum wir Dinge so machen, wie wir sie machen.
Mhm.
Aber ich glaube, das müsste man auch deutlicher ausweiten. Und gerade jetzt, wo wir in den letzten Monaten sehr stark gewachsen sind, was Mitarbeiter angeht, ist das gerade ein Riesenthema bei uns. Das Onboarding, Cultural Onboarding und warum wollen wir so arbeiten, wie wir arbeiten.
Ja, verstehe. Ja. Mhm, alles klar. Es gibt auch noch so einen anderen Trick, dass man es irgendwie so in die Company Culture komplett implementiert. Eigentlich am Ende jeglicher Präsentation, die irgendwer im Unternehmen hält. Und eine Präsentation ist gemeint, das kann eine Management-Präsentation vor dem gesamten Team sein, kann aber auch einfach ein kleiner Schnack an der Kaffeemaschine sein, wo vielleicht irgendein Developer, weiß ich nicht, irgendwie die letzte Version der App einmal kurz irgendwem zeigt, einem Kollegen einfach zeigt beim Kaffee trinken. So, und alles, was halt dazwischen so ist. Das ist einfach implementiert. Immer am Ende kommt einfach ein Satz, was ich jetzt bei diesem Projekt gelernt habe. So.
Cool. Ja. Super schön, zwei Sachen heute gelernt. Ja, sehr gut. Failure Culture ist nicht genau. Fehlerkultur und das genau. finde ich auch gut. Sehr gut.
Ja, ist natürlich, glaube ich, Aufwand, das erstmal irgendwie zu implementieren und dass da wirklich sich auch irgendwie alle dran halten. Aber ich glaube, wenn man das einmal drin hat, so, dann kann es auch, dann kann es sich vielleicht auch sogar verselbstständigen. Ja. Ja, auf jeden Fall auch ein spannendes Ding. Und du sagst gerade Onboarding. Habt ihr da schon Prozesse am Start oder ist das was, wo du auch jetzt selber erstmal noch so ein bisschen experimentierst und noch den perfekten Prozess finden musst? Oder würdest du sagen, da hast du schon ein paar Learnings, die du gemacht hast, wie ein wirklich gutes Onboarding von neuen Leuten funktioniert?
Ich meine, du kannst, glaube ich, unterscheiden. Ne? Das, was uns jetzt, glaube ich, hier am wenigsten interessiert, ist, dass irgendwie am ersten Tag der Rechner und der Arbeitsplatz da steht. Das sind irgendwie so die low-hanging fruits. Über die haben wir uns die ersten Jahre irgendwie versucht zu organisieren, dass da irgendwie ein tolles Welcome-Package steht. Aber irgendwann kommt man dann zu dem Schluss, dass das eigentlich gar nicht das Wichtigste ist. Oder wir sind zu dem Schluss gekommen, dass das nicht das Wichtigste ist. Wir hatten dann auch sehr, sehr viele so Kennenlerntermine. Das heißt, Mitarbeiter haben dann erstmal jedes andere Squad kennengelernt. Und wir versuchen gerade den Schwenk sehr, sehr, sehr stark und arbeiten da mit dem People-Team zusammen im Prinzip ein deutlich inhaltsbezogeneres und ein deutlich deutlicher mehr Fokus auf, wie wir arbeiten und warum wir so arbeiten. Haben wir da schon die Ideallösung? Nein, aber ich glaube, das zielt ungefähr auf alles, was wir so machen. Wir iterieren einfach nur fleißig vor uns hin, ganz treu dem KVP, dem kontinuierlichen Verbesserungsprozess. Ne? Also einfach...
Den hast du bei BMW gelernt, oder?
Nein. Es ist ja eigentlich der Ursprung von Agile, ja. Also von daher, das finde ich schon gut. Also einfach ganz stumpf Dinge ausprobieren, danach drüber reden gemeinsam, was dann eigentlich nicht so gut gelaufen ist, was man besser machen
kann. Ja, auf jeden Fall. Ja. Nee, ich sage das nur, weil ich weiß, dass bei Daimler Prozess, nennt man das halt auch KVP.
Ja, klar.
Und das finde ich irgendwie lustig im Begriff.
Ja, das aber wurde halt von Toyota mal irgendwann dann übersetzt wahrscheinlich.
Genau, nee, aber ist ja natürlich genau das richtige Prinzip. Ne? Sachen austesten, gucken, ob sie laufen, wenn nicht, sozusagen. Genau. Systematisch verbessern. Ne? Man darf halt nicht, meiner Meinung nach, das verwechseln mit, es herrscht Chaos, jeder kann machen, was er will und seinen Prozess jeden Morgen irgendwie neu anpassen. So, da muss man natürlich aufpassen.
Build-Measure-Learn.
Ja, also, Measure.
Ja, genau.
Das ist das Ding, richtig. Okay. Wenn wir nochmal zurück aufs Leadership kommen, ja? Und Lateral Leadership. Was sind denn so generell, würdest du sagen, die Säulen guter Führung für dich? Was macht einen guten Leader aus? Mhm. Und was hiervon lässt sich auch auf den lateralen Führer, auf den lateralen Leader übertragen?
Was macht einen guten Führer aus? Das ist eine gute Frage, ne? Im positiven Sinne wollen wir darüber sprechen, nicht rein charismatisch. Aber ich glaube, ich kann es nur darauf beziehen, was ich probiere, wo ich versuche hinzustreben, ist im Prinzip absolut offen und ehrlich zu sein, als Vorbildfunktion, also sich darüber klar zu sein, dass man eigentlich kontinuierlich eine Vorbildfunktion sein muss. Mhm. Und das, was man selbst macht, ist viel wichtiger als das, was man selbst predigt. Leider auch, wenn es so hart ist. Aber für mich ist auch extrem wichtig Empathie. Und auf der anderen Seite ist für mich sehr, sehr, sehr wichtig, in Anführungszeichen, sich selbst angreifbar zu machen, im positiven Sinne. Also nicht zu behaupten, dass man irgendwie die Weisheit mit Löffel gefressen hat. Und bei mir ist das auch wieder absolut einfach von alleine gekommen, weil ich in eine Rolle bei uns gewachsen bin, von der ich fachlich gar keine Ahnung hatte. Also ich habe nicht Softwareentwicklung studiert. Ich nenne mich auch immer nicht technischen CTO. Und ich musste mir von Anfang an ein Team zusammensuchen, die das viel besser verstanden haben als ich und konnte eigentlich nur als Moderator agieren. Und das hat total viel zu meinem heutigen Führungsverständnis geführt. Dadurch bin ich auch selbst nicht das Bottleneck. Das ist ganz angenehm. Und wenn du das weiterdenkst, dann bist du eigentlich automatisch Lateral Leader. Und ich finde das aber auch mal eine ganz wichtige Unterscheidung. Ist man wirklich Lateral Leader oder versucht man eine hierarchische Leadership-Rolle Lateral auszuführen? Genau.
Ja. Würdest du sagen, Menschen, die vielleicht vom Charakter her kein Leader naturell sind, können das werden und können das lernen oder muss man das einfach auch schon so ein bisschen in sich drin haben von Anfang an?
Also ich glaube, es gibt irgendwie wenig, was man nicht irgendwie durch Training erreichen kann. Aber ich glaube, es gibt schon Persönlichkeitstypen, die unterschiedlich sind und wo man sich dann lieber auf seine Stärken konzentrieren sollte. Und ich glaube, es gibt deutlich Unterschiede zwischen jemandem, der eben, wie wir vorhin auch schon gesprochen haben, fachlich Expert und da quasi Knowledge Leadership sein möchte und dadurch auch den absoluten Respekt und dadurch dann auch wiederum Folger schafft, also Leute, die ihm folgen, generiert. Und dann gibt es andere Leute, die eben sehr gut da drin sind, glaube ich, ein Why zu definieren und dadurch dann wiederum Leute dazu bewegen, Dinge zu machen, die sie vielleicht nicht machen würden, wenn der Leader nicht da wäre. Mhm. Aber dazu gehört, glaube ich, schon einfach auch irgendwie Personality-Type.
Ja, das ist natürlich ein ganz spannender Begriff eigentlich, den man sich mal auf der Zunge zergehen lassen muss, dass der Leader halt auch, ja, dass er halt Folger generiert, ne? Dass er Followers generiert. Ja. Ja. Dann, das sagt ja dann eigentlich schon ganz natürlich, dass der Leader halt auch irgendwie so ein bisschen der Nordstern sein muss, ne? Der Nordstern, wo halt die anderen auch einfach Bock haben, motiviert sind, beziehungsweise, wie du sagen würdest, nicht demotiviert werden, dem folgen zu wollen, ne?
Ganz genau, ja. 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 Also ich habe heute gerade erst mit unserem Tribe Lead People Manuel gesprochen, der so aus dem Agile Coaching Umfeld kommt und sehr viel Org Development gemacht hat. Und der sagt, Macht wird eigentlich viel zu häufig als negatives Konstrukt dargestellt. Mhm. Macht ist erstmal nur ein Zustand und die entsteht eben in der klassischen Hierarchie aus einer Rolle oder einer Position, dem Titel, der dir gegeben wird. Aber Macht kann auch total sinnvoll eben als fachlicher Leader dadurch entstehen, dass du mehr weißt als jemand anders. Und wenn derjenige klug ist, folgt er dir und lernt von dir. Mhm. Und das muss gar nicht negativ belegt sein.
Mhm. Und jetzt könnte man ja noch einen dritten Typus definieren, der jetzt weder, sag ich mal, fachlich, inhaltlich nicht so gut ist wie seine Follower, hierarchisch, so das hierarchische Ding jetzt auch nicht die große Rolle spielt, aber der einfach jemand ist, dem Leute gerne folgen und dessen Ideen Leute einfach gerne aufschnappen und umsetzen vielleicht.
So. Ganz genau, ja. Und das ist eigentlich der Typ, den wir auch für die Business Owner suchen. Ne? Mhm. Wir haben die ursprünglich mal als Macher bezeichnet und ich finde, das bringt es immer noch sehr, sehr, sehr gut auf den Punkt. Ja. Also jemand, der aber auch so eine innere Unruhe hat, der einfach Dinge nach vorne bringen will und dadurch es dann schafft, andere Leute wiederum dazu motivieren, in die gleiche Vision oder das gleiche Ziel einzuzahlen. Mhm. Und das eben nicht nur durch den Geld-Leistungskontrakt, sondern eben Leute haben den Bayern und haben total Bock darauf.
Was stellst du dir jetzt so für Traumkandidaten vor, als diese Business Owner, nach denen du suchst?
Unterschiedlichster, also möglicherweise unser Lieblingskandidat ist eigentlich so Entrepreneur, der selbst schon mal gegründet hat und gemerkt hat, es hat einfach irgendwie auf verschiedenen Gründen nicht geklappt und der will jetzt einfach noch mal in einem Umfeld lernen. Aber es sind durchaus Leute, die sich auch sehr gut vorstellen können, selbst mal irgendwann zu gründen. Und das ist natürlich eine Gefahr in der klassischen Denke. Denkt man sich jetzt, oh mein Gott, ja, wie halten wir die? Und wir sagen uns, wenn wir es schaffen, so jemanden 2 Jahre dazu gewinnen zu können, bei uns lernen zu können und damit unser Thema nach vorne zu bringen, dann haben wir total viel gewonnen und danach soll er doch flügge werden und was Eigenes machen, wenn er dann Bock drauf hat.
Wie sieht es in dem Zusammenhang aus mit Mitarbeiter beteiligen?
Genau, das machen wir. In der Kartenmacherei ist tatsächlich einfach echt nicht so leicht. Mhm. Also einfach, das ist aber ein sehr großes Konstrukt. Mhm. Aber bei Better Ventures ist das durchaus die Idee, genau, dass die Entrepreneurs in Residence dann eben auch eine entsprechende Beteiligung bekommen. Wobei da für mich auch wiederum, es geht wieder zurück auf Motivation. Ist es ein Motivationstreiber? Ich glaube nein, sondern es ist halt eher einfach eine Partizipation. Das ist einfach eine Fairness am Ende versus ich glaube, dass ich dem die Karotte vorhalten muss, weil das war unser erstes, das größte Learning, was wir jetzt haben mit den ersten Entrepreneurs in Residence. Die brauchen keine verdammte Karotte. Mhm. Die sind sowas von motiviert, also das, was Leute klassisch als intrinsische Motivation bezeichnen, die muss man eher stoppen, also die laufen los und man muss eher mal sie manchmal ein bisschen einbremsen.
Was habt ihr da jetzt so für erste Businesses am Start? Ist das schon spruchreif?
Ja, eins ist ein relativ kleines im ersten Schritt, ist eine ganz simple App, mit der Hochzeitspaare ihre Freunde und Family, also die Hochzeitsgäste einladen können. Celebrate heißt die App und dort drin können Fotos geshared werden, während der Hochzeit oder nach der Hochzeit. Mhm. Und der Riesenvorteil ist eben, dass sie nicht wie bei WhatsApp in schlechten schlechter Auflösung geteilt werden, sondern in voller Auflösung danach dem Hochzeitspaar zur Verfügung stehen. Und das Ganze auch noch kostenlos. Also das ist eigentlich ganz cool. Mhm. Und ja, das ist, ist auf jeden Fall irgendwie so das, was am einfachsten schnell beschrieben ist. Ja.
Mhm. Cool. Wie sieht's denn aus mit gegebenenfalls unpopulären, auch mal harten Entscheidungen? Mhm. Wie kommunizierst du sowas? Und was würdest du von einem lateralen Leader erwarten, wie er mit solchen Sachen umgeht, die er dann irgendwie auch natürlich in sein Team hereintragen muss oder zumindest damit leben muss?
Ja, ich glaube, auch da ist das nichts anderes als irgendwie eine andere Entscheidung, nur dass das der Fokus noch stärker auf das Warum liegen sollte. Also einfach eine Erklärung. Eine unpopuläre Entscheidung heißt ja eigentlich nur, dass Leute nicht dahinter stehen, und wenn sie nicht dahinter stehen, heißt es meistens eigentlich, dass sie es nicht verstanden haben. Oder sie sind einfach einer anderen Meinung, aber das würde heißen, dass es irgendwie keinen kausalen Zusammenhang zwischen irgendwas ist passiert und einer Entscheidung gibt, und das wäre eh doof. Ja. Also von daher einfach erklären und dementsprechend die Leute damit hoffentlich mitnehmen, meiner Meinung nach.
Ja, und gleich ist dann auch vom lateralen Führer, ne? Also ganz genau. Der laterale Führer muss verstanden haben, warum die Entscheidung da ist, und dann kann er sie im Optimalfall
kommunizieren. Also, wo ist der Unterschied nachher? Ne? Also wir leben eh in einer Welt, die, wo jeder Arbeitnehmer, wenn er möchte, in unserem Bereich im Zweifel auch noch bei 10 anderen Firmen in Hamburg arbeiten kann. Das heißt, wenn ich auch in einer hierarchischen Rolle 5 Entscheidungen treffe, die die Leute einfach frustriert und demotiviert, dann brauche ich mich nicht wundern, wenn sie gehen. Ja. Also,
ja. Macht ihr eigentlich noch irgendwas über eure Culture und all das, was wir jetzt so gehört haben, hinaus, um eure Leute zu binden, um sie eben nicht im Abwerbekarussell irgendwo zu verlieren?
Ja, das Beste ist natürlich, dass meine Mama am Freitag fürs Team kocht. Aber nein, es ist vielleicht auch ein bisschen egoistisch.
Das ist wirklich so, ja?
Ja, das ist wirklich so, ja. Meine Mama kocht seit, ich glaube, in Hamburg zumindest, in Gilching und München haben wir leider noch keine Mama gefunden, die bereit ist zu kochen. Aber auch das, ne, das ist entstanden, als wir irgendwie 12 Leute waren, und meine Mama sagt eigentlich jeden Monat, wenn wieder einer mehr dazu gekommen ist, so, jetzt geht's aber nicht mehr, aber sie kocht inzwischen irgendwie für 40, 50 Leute.
Richtig.
Ja, aber also was machen wir, ne? Natürlich könnte ich jetzt irgendwie den Rattenschwanz an Benefits nennen, wobei ich immer der Meinung bin, dass die Benefits eigentlich irgendwie, das ist meistens nicht der ausschlaggebende Grund, sondern ich glaube tatsächlich für uns ist der Hauptpunkt ist Flexibilität und eigenverantwortliches Arbeiten. Und mit Flexibilität ist sowas wie bei uns ist, Homeoffice braucht keine Genehmigung, gibt auch keine Regelung. Jeder macht so viel Homeoffice und arbeitet von wo er meint, arbeiten zu können oder wollen. Wir haben auch Remote-Stellen jetzt, also vollständige Remote-Stellen sind daraus resultiert, auch wiederum ganz automatisch, weil Mitarbeiter gesagt haben, sie würden gerne woanders hinziehen.
Findest du ganz persönlich, findest du das gut, deine Mitarbeiter auch mal viel im Homeoffice oder auch jetzt remote, komplett remote Mitarbeiter zu haben? Oder ist das eher aus der Not heraus?
Das ist eine ganz klare Antwort, kommt total drauf an. Also wir haben ganz, ganz viele Mamas im Team und für die macht es natürlich total viel Sinn. Ne? Also in Summe Family, also auch Papas oder Leute, die auch gerne irgendwie ein eigenes Projekt machen. Aber auch, ich glaube, du hattest auch schon regelmäßig die Situation, dass du einen Handwerker hattest und es macht total Sinn, dann einfach mal von zu Hause zu arbeiten. Ne? Wenn der Handwerker schreibt, ich kann nächste Woche um 12 Uhr kommen und wenn nicht, dauert es 3 Monate.
Ja.
In Hamburg gerne mal passiert.
Logisch, klar.
Ich glaube, es kommt total darauf an, um was es geht. Ein Konstrukt, was ich ganz gut finde, um das zu beschreiben, ist, je nach Emotionalität einer Unterhaltung oder eines Themas, desto dichter musst du beisammen sein.
Oh, ja.
Also wenn die Emotionalität total gering ist, dann reicht eine E-Mail. Bisschen mehr kannst du noch im Chat machen, aber darüber hinaus solltest du relativ schnell zumindest mal Videokonferenz haben, und wenn es ein sehr emotionales Thema ist, dann solltest du in einem Raum sitzen, weil du nur dann die volle Empathie walten lassen kannst. Sonst hast du relativ schnell Konflikte. Und wir brauchen uns auch nicht etwas vorliegen, es wäre effizienter, wenn wir immer zu jedem Termin in einem Raum sitzen würden. Ich würde nicht behaupten, dass es kein Overhead ist, dass du eine Videokonferenz hast, wo mal einer irgendwie ein bisschen stottert oder mal irgendwie, weil jemand ein Glas auf dem Tisch hin und her schiebt, nichts hört. Aber wir haben uns irgendwann die Frage gestellt, auch wiederum, was wollen wir? Und wir haben uns tatsächlich innerhalb von einer Nacht umentschieden. Es war eine sehr emotionale Nacht. Mhm. Und zwar war es so, wir haben uns die Frage gestellt, wollen wir denn eigentlich Teams nur an einem Standort haben oder wollen wir sie an unterschiedlichen Standorten? Und damit war dann die Frage verbunden, suchen wir ein bestimmtes Profil nur in Hamburg oder nur in München? Mhm. Und dann haben wir uns eben dazu entschieden, was auf der Hand liegt im ersten Moment, dass wir eben eine Position bzw. ein Team nur an einem Standort suchen, damit die eben möglichst effizient zusammenarbeiten können. Ja. High-Performing-Teams. Ja. Und da haben wir auch uns so entschieden und ich habe drüber geschlafen und habe meinen Bruder am Morgen angerufen und gesagt, so, ich finde es total scheiße, das macht total keinen Sinn. Er ist ausgerastet, er hat gesagt, wir haben gestern 3 Stunden drüber diskutiert und jetzt sagst du mir, es macht keinen Sinn. Ich sage, ja, aber wenn wir uns überlegen, was wir lieber wollen, wir sind in einem Markt, wo es in Anführungszeichen wenig Arbeitnehmer gibt und wir haben viele Arbeitgeber suchen nach Mitarbeitern. Und wenn ich mir jetzt aussuchen kann, als kleine Firma, die nicht so bekannt ist wie in Google oder Facebook, für die Leute gerne auch mal umziehen, in einem oder in zwei Märkten in Anführungszeichen fischen zu können, dann komme ich lieber auf 80% auf dieser Skala zum High-Performing-Team, weil ich eben an 2 Standorten bin, als dass ich die falschen Leute habe, weil ich sie nicht finde. Und dann komme ich nur auf 20% des High-Performing-Team, weil sie an einem Standort sitzen.
Ja.
Also ich glaube, die richtigen Talents stehen über, wir müssen in einem Raum sitzen.
Ja, okay. Ist dann am Ende schon ein gewisser ökonomischer Druck, den du da
spürst, der dann dazu führt? Genau, es ist ein Kompromiss.
Ja, genau. Okay. Und würdest du sagen, dass das auch, das Lateral Leadership auch remote sehr gut funktioniert? Oder ist es nicht gerade da auch besonders wertvoll? Oder ist es nicht, sagen wir mal, besonders da auch emotional, ein hohes Emotionalitätslevel und deshalb macht es auch Sinn, dass die Leute nah beieinander sind?
Also ich glaube, was total wichtig ist, dass die Leute sich kennen. Ich glaube, so full remote, ohne sich jemals zu sehen, wäre echt schwierig. Deswegen versuchen wir eigentlich, wir haben so eine Guideline, dass ein Team mindestens einmal im Quartal von einem Ort aus arbeiten muss, mindestens 2 Tage. Wir nennen die dann Workatons. Und wird es dann automatisch immer zunehmend schlechter über die Zeit? Ich glaube schon. Mhm. Ja, also ich glaube, der fachliche Lead ist einfacher über, also deine fachliche Leadership-Rolle ist einfacher über die Distanz als jetzt der empathische, der sich eben um die Weiterentwicklung jedes Einzelnen kümmert. Mhm. Würde ich schon sagen.
Ja, okay. Welche Pflichten hat so ein lateraler Leader seinem Management oder dem Management gegenüber und welche Pflichten hat er seinem Team gegenüber? Zum Beispiel auch, wenn er jetzt irgendwie, mal angenommen, irgendwelche Missstimmungen im Team war oder so.
Ja.
Wie sollte er mit sowas umgehen in beide Richtungen?
Also ich finde, Missstimmungen im Team, da hat jeder bei uns die Verantwortung, etwas zu machen. Wir haben uns letztes Jahr ein Kompetenzmodell gebaut, weil wir, nicht weil wir wollten, sondern weil wir zum Punkt gekommen sind, dass wir das brauchen. Mhm. Über die Level hinweg steht dann natürlich immer mehr, du übernimmst Verantwortung. Und auch die Anforderung an Lateral Leadership hängt für mich jetzt ja gar nicht explizit an einer Rolle, sondern eigentlich gibt es tagtäglich übernehmen unterschiedliche Leute laterale Leadership-Rollen, Momente, wie auch immer. Und die Verantwortung darüber steigt, glaube ich, einfach mit der Seniority, der Erfahrung anhand bei uns eben dem Level sozusagen des Einzelnen. Ja. Mhm. Es ist einfach Identifizierung mit der Firma dann und auch Übernahme von Verantwortung, glaube ich. Mhm.
Ja, okay. Was würdest du anderen Gründern, Managern, Teamleads, Führungskräften sagen? Vielleicht auch Unternehmern, die Unternehmer haben, die halt schon ja, etwas noch eingestaubter sind, länger existieren, bei denen das Org-Chart noch sehr hierarchisch ist und es im Prinzip nur die disziplinarische Führung sozusagen gibt, offiziell. Und die Bock haben, in die ersten Schritte in so eine etwas modernere Struktur zu gehen, aber die vielleicht mit dem Problem zu kämpfen haben, dass einfach alles noch sehr eingestaubt ist, vielleicht auch, ohne das Böse zu meinen, aber es vielleicht auch viel mit älteren Arbeitnehmern zu tun haben, die einfach seit 30 Jahren es so gewohnt sind, wie es halt läuft. Mhm. Was sind so erste kleine Schritte, die man da vielleicht machen kann, um so langsam aber sicher zu einer moderneren Organisation zu kommen?
Also ich kann nur für uns sprechen. Ne? Wir waren tatsächlich, das wissen die wenigsten heutzutage noch, aber wir waren eine extrem hierarchische Organisation in den ersten 3 Jahren. Ich glaube, wir hatten irgendwie zwischenzeitlich drei Führungsebenen irgendwie bei 35 Leuten. Das ist schon mal ein Wort. Wir haben uns sogar gesiezt in den ersten Jahr, doch. Wir haben uns stark verändert, sagen wir es mal so. Ja. Womit haben wir damals angefangen? Wir haben damals tatsächlich angefangen, erstmal das Thema Führung und das Führungsverständnis zu hinterfragen. Wir haben damals irgendwie dieses Multiplier-Framework verwendet. Demnach gibt es eben Führungspositionen oder Führungskräfte, die ein Multiplier sind und Leute, die sind ein Diminisher. Und Diminisher reduzieren im Prinzip das Potenzial oder nutzen nur einen Bruchteil des Potenzials ihres Teams aus oder jedes Einzelnen. Und Multiplier schafft es eben auch mehr als 100% des Potenzials zu nutzen. Mhm. Das heißt, wir haben erstmal Führungsverständnis hinterfragt, aber nicht gleich die Pyramide aufgelöst. Und dann das andere kam dann sukzessive. Das kommt, glaube ich, kam bei uns einfach sukzessive, weil wir Dinge hinterfragt haben. Mhm. Wüsste ich jetzt die Generallösung? Auf keinen Fall, aber ich würde einfach sagen, nicht den Generalpaukenschlag mit allem auf einmal machen. Das haben wir immer wieder, haben wir viel zu große Veränderungen gemacht, sondern einfach iterativ kleine Veränderungen und Dinge hinterfragen. Und ich glaube, das Tool, was dafür als sich am allerbesten eignet, ist eine Retrospektive. Und eben nicht auf Führungsebene, sondern mit dem Team eine Retrospektive zu machen. Und sich da aber auch an die Prinzipien der Retrospektive zu halten. Also nicht Mitarbeiter sagt, er findet was doof und dann wird er danach rausgeschmissen, weil er sich ja geäußert hat, negativ gegenüber der Führungskraft. Das wäre doof.
Ich poste nochmal einen Link dann unten rein zu Ressourcen im Internet, die so ein bisschen so diese agile Methode der Retrospektive nochmal ein bisschen.
Ich muss immer aufpassen, in welchem Glossar ich mich
unterlege. Das ist ja sehr vernünftig so. Und ja, für die es halt noch nicht kennen, die können es dann halt nachlesen. Genau. Super cool, Steffen. Kleiner Funfact noch, meine Mutter hat auch schon immer bei mir angeklopft und wollte für unser gesamtes Team kochen.
Mach es! Es ist Hammer. Wir haben neulich, waren wir kurz davor, ihr den Titel Chief of Heart zu geben. Ja. Du kannst es nicht unterschätzen. Ja. Also eines meiner Lieblingsbeispiele ist, sie verteilt einfach Hacks. Mhm. Ja? Wir haben extrem viele Mitarbeiter, die aus dem Ausland kommen, die auch ohne Family hier sind. Mhm. Und das ist nicht zu unterschätzen. Mhm. Und meine Mama macht es halt auch gerne. Sie liebt es einfach, um mit jungen Menschen umgeben zu sein. Ja. Und kommt jeden Freitag her und ist einfach total happy. Und ich denke immer, meine Mutter muss fürs Team kochen. Super. Und ich denke mir, das ist doch total anstrengend. Sie ist völlig ausgelastet. Sie sagt, super, ich ziehe da total viel Energie raus.
Richtig gut. Top. Ja. Richtig schön. Ja. Steffen, vielen Dank. Ich glaube, da waren super viele sehr wertvolle Sachen dabei, die sich auch so direkt auf andere Unternehmen übertragen lassen und die auf jeden Fall Inspiration geben, darüber nachzudenken, was man vielleicht auch im eigenen Unternehmen an der einen oder anderen Stelle für Stellschrauben noch drehen kann und wie man sich in eine etwas modernere Organisationsrichtung weiterentwickeln kann. Tausend Dank.
Vielen, vielen Dank.
Und dann.
Ich habe auch was gelernt, auf jeden Fall.
Das ist auch schön. Das ist viel wert. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Michael. Ciao. Ciao.
So, wenn du das Gefühl hast, dass das hier interessant und spannend und wertvoll für dich war, dann würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du mir bei iTunes ein paar Sternchen dalässt und vielleicht sogar eine kurze Rezension. Diese 30 Sekunden Support von dir sind für mich und meinen Podcast-Channel hier sehr wertvoll. Und außerdem kann ich dich auch einladen, mir bei Instagram zu folgen unter dem Handle beste_talente und auf LinkedIn unter linkedin.com/company/beste-talente. Den Link findest du auch hier in den Shownotes dieser Folge. Mach's gut, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.